stell dir mal vor, also so richtig bildlich, eine ganze Stadt rastet komplett aus. Wir reden hier von einem gigantischen Freilufttheater mit 20.000 Plätzen.
Mhm.
Und diese riesige Menge brüllt stundenlang, also wirklich ununterbrochen, ein und denselben patriotischen Slogan. Die Luft fliert da quasi vor reiner Aggression.
Ja, und das Verrückteste an der ganzen Szene ist ja,
dass die Hälfte der Leute gar keinen blassen Schimmer hat, warum sie eigentlich da sind. Die wissen nicht mal, wer das Ganze angezettelt hat.
Genau. Und man könnte jetzt denken, das wäre irgendwie so eine Szene aus einer modernen dystopischen Serie über politische Polarisierung oder so.
Ist es aber nicht. Wir sind in der Metropole Ephesus im 1. Jahrhundert.
Richtig. Und der Auslöser für dieses kollektive Chaos, das war kein militärischer Putsch, es gab keinen Thronwechsel in Rom, es war schlicht und ergreifend eine massive Erschütterung der lokalen Wirtschaft.
Gepaart mit so einer tiefen kulturellen Identitätskrise, oder?
Absolut. Und all das, also diese ganze Explosion, wurde herbeigeführt von einem einzigen umherreisenden Zeltmacher. Und natürlich seiner damals noch winzigen Bewegung.
Willkommen zu unserer heutigen Tiefenanalyse. Wir begeben uns heute auf eine richtig spannende gemeinsame Reise durch das Material. Wir knöpfen uns nämlich die Aufzeichnungen von Dr. Craig Keener vor, der die Kapitel 18 bis 20 der Apostelgeschichte historisch komplett seziert hat.
Und was wir hier vor uns haben, das muss man wirklich betonen, das ist weit entfernt von dieser ruhigen, geordneten, weißen Marmorantike, die man vielleicht so aus dem Museum kennt.
Oh ja, das hier ist dreckig, es ist laut und es geht wirklich ums nackte Überleben. Wir sprechen heute über eine kleine Start-up-Bewegung. Eine Bewegung, die sich gegen die drei gewaltigsten Mächte der damaligen Welt behaupten musste.
Also die eiserne Maschinerie des römischen Rechts.
Die tiefe psychologische Macht der antiken Magie.
Und den globalen Handel.
Genau das. Aber bevor so eine Bewegung überhaupt anfangen kann, die Kultur in so einer Megastadt wie Ephesus umzukrempeln, muss sie ja erst einmal rein rechtlich überleben. Ich meine, wenn du im Römischen Reich als illegale Gruppe aufgefallen bist, dann...
Dann war dein Schicksal besiegelt. Da gab es keinen Spielraum.
Eben. Lass uns also genau da ansetzen, bei dieser juristischen Überlebensstrategie. Wir befinden uns zuerst in Korinth und dieser Zeltmacher Paulus wird von seinen Gegnern aus der lokalen Synagoge quasi direkt vor den römischen Prokonsul gezerrt. Ein Typ namens Gallio.
Und die Strategie dieser Kläger in Korinth, die ist juristisch betrachtet wirklich brillant. Die versuchen nämlich gar nicht erst mit Gallio über irgendwelche jüdischen Theologien zu debattieren.
Das hätte den als römischen Aristokraten wahrscheinlich auch null interessiert, oder?
Absolut null. Er hätte sie einfach weggeschickt. Nein, ihre Argumentation zielt auf etwas viel, viel Gefährlicheres ab. Sie wollen vor diesem römischen Gericht beweisen, dass Paulus' Lehre eine völlig neue Religion ist. Dass sie eben nicht zum etablierten Judentum gehört.
Warum war dieses Neu so gefährlich?
Weil das römische Recht nach einem ganz bestimmten Prinzip funktionierte. Das Alter einer Religion verlieh ihr die Legitimität. Das Judentum war uralt, also wurde es von Rom respektiert. Es genoss weitreichende Privilegien. Das ist quasi ein Vorläufer von dem, was man später als Religio Licita bezeichnete.
Ah, verstehe. Das ist im Grunde wie so ein antiker Bestandsschutz.
Genau so kannst du dir das vorstellen. Wenn etwas aber neu war, dann galt es in den Augen Roms sofort als Superstitio, also als Aberglaube. Und solche neuen Kulte waren extrem verdächtig.
Weil Rom Angst vor Aufständen hatte?
Richtig. Die galten als Keimzellen für politische Subversion und Majestätsbeleidigung. Wenn die Kläger Gallio also davon überzeugen könnten, dass dieses frühe Christentum keine jüdische Sekte ist, sondern etwas völlig Eigenständiges,
dann würde Paulus diesen Schutz des Römischen Reiches komplett verlieren.
Exakt. Es wäre ein sofortiges Todesurteil für die gesamte junge Bewegung gewesen.
Das ist ja der Wahnsinn. Das ist im Grunde wie ein hart umkämpfter moderner Markenrechtsstreit.
Wie meinst du das?
Naja, die Kläger versuchen Paulus dieses offizielle Gütesiegel des Judentums zu entreißen. Und ohne dieses Siegel ist er rechtlich einfach vogelfrei. Aber Gallio, dieser römische Beamte, der durchkreuzt diesen ganzen Plan ja dann völlig.
Ja. Und das auf eine fast schon komische Art und Weise.
Er lässt sie ja nicht mal richtig ausreden, oder? Er weigert sich einfach, ein Urteil zu fällen. Er sagt quasi, Leute, das ist ein interner Streit über eure eigenen Worte und Namen. Regelt das gefälligst selbst. Das römische Gericht ist dafür nicht zuständig.
Und genau dieses Desinteresse von Gallio ist der entscheidende Wendepunkt. Man darf nicht vergessen, als Prokonsul von Achaia hat seine Entscheidung nicht nur lokale Bedeutung,
sondern
er schafft damit einen der allerhöchsten juristischen Präzedenzfälle der damaligen Zeit. Indem er diese Angelegenheit als rein interne jüdische Debatte einstuft, spannt er unwissentlich den juristischen Schutzschirm des Judentums über diese neue christliche Bewegung.
Ist es nicht total paradox? Ausgerechnet ein römischer Beamter, der sich überhaupt nicht für die Theologie interessierte, sichert das Überleben der Christen in dieser extrem kritischen Phase.
Es ist eine absolute Ironie der Geschichte. Er schafft diesen rechtlichen Freiraum, in dem das Christentum dann in den nächsten Jahren im ganzen Reich florieren kann, ohne sofort vom Staat zerschlagen zu werden. Ein Schutz, der faktisch erst viele Jahre später unter Kaiser Nero zusammenbricht.
Wahnsinn. Und diese Szene vor Gericht, die endet ja dann völlig absurd. Nachdem Gallio die Klage abweist, schnappt sich die Menge Sosthenes, also den Anführer der Synagoge, und verprügelt ihn direkt vor den Augen des Prokonsuls.
Ja, eine ziemlich brutale Szene.
Und Gallio, der schaut einfach weg. Die Quellen lassen ja offen, ob es der griechische Mob war, der da seinen Antisemitismus auslebte, oder ob die eigene Gemeinde diesen Sosthenes abstrafte, weil seine Strategie so kolossal gescheitert war. Aber, und das ist der absolute Wahnsinn an dieser Randnotiz, weißt du, was mit Sosthenes passiert?
Er taucht später wieder auf?
Genau. Er taucht später als Mitverfasser in einem Brief von Paulus auf. Der Mann, der den Prozess gegen Paulus anführte und dafür verprügelt wurde, wechselt später einfach die Seiten. Das musst du dir mal auf der Zunge zergehen lassen.
Das ist so ein fantastisches Detail. Es zeigt uns einfach, wie wahnsinnig dynamisch und unvorhersehbar diese sozialen Netzwerke damals waren. Aber wenn wir nun diesen rechtlichen Schauplatz Korinth mal verlassen, dann sehen wir, was passiert, wenn so eine Bewegung diesen römischen Schutzschild im Rücken hat.
Sie geht in die Offensive.
Ganz genau. Und in der antiken Welt bedeutete eine geistliche Offensive, direkt in das dunkle Herz des Okkultismus zu marschieren. Wir wechseln also den Schauplatz nach Ephesus.
Die absolute Hauptstadt der Magie damals. Aber warte mal, bevor Paulus sich da mit den lokalen Zauberern anlegt, gibt es in den Quellen so eine Szene, bei der ich anfangs völlig den Faden verloren habe.
Du meinst die Sache mit Apollos?
Ja, genau. Es geht um Apollos und ein paar andere Jünger dort in Ephesus. Also Apollos ist dieser brillante Redner, super charismatisch. Der kannte aber wohl nur die Taufe von Johannes.
Richtig.
Er wird dann von Priscilla und Aquila beiseite genommen, bekommt quasi ein kleines theologisches Update und dann ist alles gut. Er macht weiter.
Mhm.
Aber kurz darauf trifft Paulus auf andere Jünger in Ephesus, die ebenfalls nur diese Johannestaufe kennen. Und bei denen reicht so ein kurzes Gespräch eben nicht aus. Die müssen komplett neu getauft werden, weil sie nicht mal wussten, dass es so etwas wie den Heiligen Geist überhaupt gibt.
Ja, das ist eine extrem wichtige Unterscheidung, die Lukas da in den Quellen macht.
Aber warum? Das klingt für mich wie so ein IT-Problem. Also Apollos brauchte nur ein kleines Software-Update, weil sein System eigentlich schon lief. Aber diese anderen Jünger brauchten irgendwie ein komplett neues Betriebssystem, richtig?
Das ist ein toller Vergleich und er trifft den Kern der Sache ziemlich genau. Bei Apollos betonen die Quellen ja ausdrücklich, dass er bereits brennend im Geist war. Er hatte diese Realität, diese Kraft des Geistes bereits erfahren, auch wenn ihm intellektuell vielleicht noch ein paar Puzzleteile über die historische Person Jesu fehlten.
Okay, das heißt, er war schon voll drin.
Genau. Bei den anderen Jüngern in Ephesus fehlte aber nicht nur das Wissen, es fehlte die gesamte spirituelle Realität. Die Taufe des Johannes war damals eine rein intellektuelle und moralische Umkehr. Es war eine Vorbereitung.
Also einfach nur Reue zeigen und sagen, ich will ein besserer Mensch werden.
Richtig. Aber die christliche Taufe, wie Paulus sie lehrte und verstand, war kein bloßes moralisches Ritual. Sie war der Eintritt in eine völlig neue, von charismatischer Kraft durchdrungene Lebensrealität. Paulus fragt sie ja direkt, habt ihr den Heiligen Geist empfangen, als ihr gläubig wurdet?
Und ihre Antwort zeigt, dass sie noch komplett im alten System feststeckten. Sie wussten von nichts.
Eben.
Das leuchtet absolut ein. Es ist wirklich der Unterschied zwischen jemandem, der die Bedienungsanleitung für einen Sportwagen gelesen hat, und jemandem, der tatsächlich den Motor startet und Gas gibt.
Und Paulus, um in deinem Bild zu bleiben, startet diesen Motor in Ephesus dann gewaltig. Er mietet sich dort in den Hörsaal eines gewissen Tyrannus ein.
Tyrannus? Was für ein Name?
Dr. Kina merkt dazu ganz trocken an, dass das wohl ein Spitzname für einen besonders strengen Lehrer war. Aber das Faszinierende ist, wann Paulus dort lehrte. Er tat das täglich ab 11 Uhr vormittags. Und wenn du dir den kulturellen und klimatischen Kontext in dieser Provinz Ionia mal anschaust, dann ist das purer Wahnsinn.
Warum?
Weil es so heiß war.
Genau.
Die physische Realität dieser Situation wird total oft übersehen. Der antike Arbeitstag begann im Morgengrauen und endete so gegen 11 Uhr. Danach legte sich die gesamte Stadt aufgrund der drückenden Hitze zur Siesta nieder.
Okay, das heißt, das öffentliche Leben stand einfach still.
Völlig still. Oft bis in den späten Nachmittag. Paulus, der ja seinen Lebensunterhalt mit harter handwerklicher Arbeit als Zeltmacher verdiente, der arbeitete also von Sonnenaufgang bis 11 Uhr.
Und dann, wenn alle anderen schliefen und er selbst von dieser körperlichen Arbeit völlig erschöpft gewesen sein muss, dann ging er in diesen Hörsaal.
Genau dann. Er nutzte diese leeren, brütend heißen Hallen des Tyrannus, um stundenlang zu debattieren und zu lehren.
Puh, das ist Hingabe. Und das hat sich ja anscheinend ausgezahlt, denn die Quellen besagen, dass dadurch die gesamte Provinz Asia erreicht wurde. Aber diese Lehren blieben ja nicht nur Theorie, oder? Und hier kommen wir zu einer meiner absoluten Lieblingsgeschichten aus diesem Text.
Die sieben Söhne des Geber.
Oh ja. Das sagt einfach so viel über das antike Verständnis von Macht aus. Das sind diese jüdischen Exorzisten, die sehen, wie unfassbar erfolgreich Paulus bei der Austreibung von Dämonen ist. Und sie denken sich im Grunde, hey, cooler Trick, den Spruch leihen wir uns mal aus.
Um das wirklich zu verstehen, müssen wir uns kurz in dieses antike, magische Denken hineinversetzen. In der Magie der Antike galten Namen als greifbare, unglaublich mächtige Werkzeuge. Man glaubte fest daran, dass man eine geistliche Entität zwingen und kontrollieren kann, wenn man einen Namen benutzt, der mächtiger ist als sie.
Also wie eine Formel, die man einfach abliest?
Ganz genau. Magie ist im Kern immer zwingend. Sie ist manipulativ. Religion, jedenfalls im neutestamentlichen christlichen Sinne, ist relational. Sie basiert auf Beziehung. Diese Söhne des Geber versuchen nun, den Namen Jesu wie einen Dietrich zu benutzen, um diesen Dämon quasi auszuhebeln.
Sie beschwören ihn ja sogar mit den Worten, ich beschwöre euch bei dem Jesus, dem Paulus predigt.
Richtig.
Hier wird es für mich richtig spannend. Die dachten wirklich, Jesus wäre einfach nur ein magisches Passwort, das man kurz mal hacken und in sein eigenes okkultes System einspeisen kann.
Ja, und der Dämon lässt sich interessanterweise nicht hacken.
Er antwortet ihnen eiskalt, Jesus kenne ich, von Paulus habe ich gehört, aber wer seid ihr eigentlich? Bumm. Und dann stürzt sich dieser Besessene auf die sieben Männer, überwältigt sie komplett und jagt sie nackt und blutend aus dem Haus.
Eine brutale Lektion.
Aber eine extrem unmissverständliche Lektion für die ganze Stadt, oder? Das zeigt doch, dass geistliche Autorität keine magische Beschwörungsformel ist. Du kannst die Kraft einfach nicht von der Person und von der echten Beziehung trennen.
Und genau diese Schockwelle, die dieses Ereignis durch ganz Ephesus schickt, die führt zu einem tiefen psychologischen und kulturellen Bruch. Es kommt zu dieser massenhaften Verbrennung von Zauberbüchern.
Die berühmten Ephesia Grammata, richtig.
Genau, Ephesus war im ganzen Reich berühmt für diese teuren Schriftrollen und Amulette mit magischen Formeln. Sie versprachen Schutz und Wohlstand. Die Menschen dort lebten wirklich in ständiger, existenzieller Angst vor Flüchen, vor Dämonen, vor dem dunklen Schicksal.
Und dieses Erlebnis mit den Söhnen des Geva, das hat ihnen dann bewiesen, dass der Jesus, von dem Paulus spricht, unendlich mächtiger ist als all ihre komplexen, teuren Zaubersprüche.
Und sie machen dann eben keine halben Sachen.
Das kannst du laut sagen. Sie bringen diese Bücher auf den Marktplatz und zünden sie alle an. Der Wert wird in den Quellen mit 50.000 Drachmen beziffert. 50.000. Wenn man das mal in reine Arbeitszeit umrechnet, dann sprechen wir hier vom Gegenwert von etwa 130 Jahren ununterbrochener Handarbeit eines einfachen Landarbeiters.
Das ist eine unvorstellbare Summe.
Das geht da in einem einzigen riesigen Feuer einfach in Rauch auf. Ich habe mich da wirklich gefragt, warum haben die das Zeug nicht einfach verkauft? Ich meine, die hätten das Geld ja spenden können.
Das ist eine sehr moderne Denkweise, aber damals ging es um das Zerreißen eines tiefen psychologischen Vertrages. Im antiken magischen Denken funktionierte so ein Zauber nur, solange er geheim blieb. Ihn öffentlich zu zeigen und dann physisch zu zerstören, das entzog ihm nach ihrem Verständnis jegliche Macht.
Okay.
Es war eine radikale, öffentliche Unabhängigkeitserklärung von dieser ständigen Angst, in der sie ihr ganzes Leben gesteckt hatten. Sie verbrannten ihre vermeintlichen Lebensversicherungen, weil sie in diesem Moment erkannten, dass sie wertlos waren.
Wow. Aber weißt du, wenn eine Gesellschaft plötzlich anfängt, ihre teuersten Statussymbole zu verbrennen und Tausende von Menschen ihre Lebensweise so radikal ändern, dann gibt es unweigerlich einen massiven wirtschaftlichen Kollateralschaden.
Und da verstehen etablierte Systeme absolut keinen Spaß.
Womit wir wieder bei unserem gigantischen Theateraufstand ganz am Anfang wären. Dieser Übergang vom verlorenen magischen Schutz zu den verlorenen Profiten führt uns nämlich direkt zur mächtigsten Frau der Stadt, Artemis von Ephesus.
Artemis von Ephesus war keine gewöhnliche Gottheit. Man kennt ja heute oft diese seltsamen Statuen von ihr mit den vielen Ausbuchtungen am Oberkörper.
Ja, die sehen echt bizarr aus. Man hielt das doch lange für viele Brüste, also als so ein Fruchtbarkeitssymbol, oder?
Genau, das wurde oft fälschlicherweise als Fruchtbarkeitssymbol gedeutet. Aber eigentlich war sie in erster Linie die beschützende, unantastbare, jungfräuliche Jägerin. Ihr Tempel in Ephesus, der gehörte zu den 7 Weltwundern. Der war 4-mal so groß wie der berühmte Parthenon in Athen.
4-mal so groß? Krass.
Aber er war eben nicht nur ein religiöses Zentrum, das ist der wichtige Punkt. Dieser Artemis-Tempel fungierte quasi als die wichtigste Bank der gesamten Region. Er war eine Asylstätte für Kriminelle und das Herzstück eines globalen Franchises. Es gab damals weltweit über 30 Städte, die spezifisch die ephesische Variante der Artemis anbeteten.
Okay, und in diesem riesigen globalen Franchise gibt es nun diesen einen Mann namens Demetrius, ein lokaler Silberschmied. Der verdient ein absolutes Vermögen damit, kleine Silberschreine der Artemis als Souvenirs an diese endlosen Ströme von Pilgern zu verkaufen, die in die Stadt kommen.
Ein extrem lukratives Geschäft.
Absolut. Ich stelle mir diesen Demetrius gerne wie so einen extrem gerissenen, modernen Industrielobbyisten vor. Der Typ sieht, wie eine kleine Graswurzelbewegung plötzlich die Profite von Big Tech bedroht. Er hört von Paulus, der öffentlich predigt, dass Götter, die von Menschenhand gemacht sind, gar keine echten Götter sind.
Und Demetrius interessiert sich dabei null für Theologie.
Genau. Der blickt einfach auf seine Bilanzen und sieht den Abgrund. Wenn die Leute aufhören, an Götter aus Silber zu glauben, dann kauft halt niemand mehr seine silbernen Schreine. Da ging es nie um Religion, es ging immer nur um den Geldbeutel.
Aber der Geniestreich von Demetrius, und das macht diese Geschichte wirklich so zeitlos, ist, wie er diese nackte finanzielle Panik verpackt. Er tritt vor die Gilden der Handwerker und er argumentiert nicht in erster Linie wirtschaftlich.
Natürlich nicht, das würde ja egoistisch klingen.
Genau, er transformiert diese drohende Insolvenz extrem clever in einen Angriff auf den patriotischen Stolz und die religiöse Identität der ganzen Stadt. Er sagt zu ihnen, unsere große Göttin wird verachtet, der Ruf unserer wunderbaren Stadt steht auf dem Spiel. Er nutzt diese religiöse Entrüstung meisterhaft als Deckmantel für seine ökonomischen Interessen.
Und das zündet natürlich wie ein Pulverfass. Die Handwerker stürmen auf die Straße, sie reisen alle anderen mit sich und plötzlich stehen da 20.000 Menschen in diesem Theater und brüllen sich die Seele aus dem Leib. Und Paulus, der sucht ja immer den direkten Weg, der will natürlich rein ins Theater und vor der Menge sprechen.
Was lebensmüde gewesen wäre.
Ja, aber er wird aufgehalten. Und zwar nicht nur von seinen eigenen Jüngern, sondern, und das finde ich ein absolut faszinierendes Detail, von den Asiarchen. Wer genau waren diese Leute? Und warum beschützen sie jemanden, der scheinbar gerade ihre eigene Kultur demontiert?
Die Asiarchen waren die absolute Elite der Provinz. Sie waren unheimlich reiche Wohltäter, Sponsoren von Gladiatorenkämpfen und riesigen Festen. Und ironischerweise fungierten viele von ihnen gleichzeitig als hohe Priester des römischen Kaiserkults.
Moment, heidnische Aristokraten und Priester beschützen Paulus?
Genau. Die Tatsache, dass diese Leute Paulus als Freund betrachteten und ihn vor diesem Mob schützten, das verrät uns unglaublich viel über seine Methode. Paulus war kein respektloser Bilderstürmer. Der Staatsschreiber betont später im Theater ja explizit vor der Menge, dass Paulus und seine Begleiter keine Tempelräuber waren und die Göttin Artemis nicht gelästert hatten.
Das heißt, er hat sich nicht einfach auf den Marktplatz gestellt und geschrien, Artemis ist Müll und ihr seid alle Idioten.
Exakt. Er predigte leidenschaftlich für seinen eigenen, den einen wahren Gott, aber er griff die lokalen Institutionen nicht durch plumpe polemische Beleidigungen an. Er war ein Meister darin, sich in Kulturen zu integrieren ein hervorragender Bürger zu sein, während er gleichzeitig völlig subversiv die Grundfesten dieser Kultur durch seine Lehre veränderte.
Das ist echte kulturelle Intelligenz. Und letztendlich ist es dann ja auch nicht mal die theologische Überzeugungskraft, die diesen riesigen Mob beruhigt, sondern der kühle Pragmatismus des Stadtschreibers, also des höchsten Beamten in Ephesus.
Eine absolute Masterclass in politischer Deeskalation.
Er stellt sich vor diese tobende Menge und spielt einfach die Trumpfkarte schlechthin Rom. Er sagt im Grunde, Leute, wir haben hier keinen offiziellen Feiertag. Das ist keine genehmigte Versammlung. Wenn die römischen Legionen auch nur hören, dass wir hier einen unbegründeten Aufstand proben, dann entziehen sie Ephesus sofort den Status einer freien Stadt. Also geht nach Hause oder Demetrius soll gefälligst ordentlich Klage vor Gericht einreichen.
Die Angst vor den römischen Schwertern sticht den religiösen Eifer aus.
Immer.
Wieder einmal sehen wir hier dieses krasse Paradoxon, dass das römische System, vor dem die Christen eigentlich die allergrößte Angst haben mussten, zu ihrem Schutzinstrument wird. Aber nach all diesen gewaltigen öffentlichen Zusammenstößen auf den Straßen, in den Gerichtssälen und Theatern, da führt uns Dr. Kienes Analyse im letzten Teil unserer Quellen noch einmal in eine ganz andere Richtung.
Wir treten quasi hinter den Vorhang.
Genau. Der Staub legt sich, der Lärm verstummt und wir sehen die hochemotionale private Realität von Paulus Führung. Ungefiltert und ungeschminkt.
Wir landen in Troas am Abend vor Paulus Abreise. Es ist ein Sonntag, sie treffen sich da in einem Raum im dritten Stock, der ist erleuchtet von vielen Öllampen. Paulus weiß, er muss am nächsten Morgen weg, also fängt er an zu predigen. Und er predigt weiter und weiter. Es wird Mitternacht.
Man kann sich die Szene richtig gut vorstellen.
Und da sitzt dann ein junger Mann namens Eutychus im offenen Fenster. Vermutlich hat er einfach versucht, diesem beißenden Rauch der vielen Lampen und der extremen Hitze der vielen Körper in diesem kleinen Raum zu entkommen. Er wollte wohl einfach frische Luft schnappen. Er schläft ein, verliert das Gleichgewicht und stürzt drei Stockwerke tief in den Tod.
Es ist natürlich leicht, diese Szene heute mit so einem Schmunzeln zu lesen. So nach dem Motto, haha, die Predigt war so langweilig, dass jemand buchstäblich vor Erschöpfung aus dem Fenster fiel.
Ich meine, ich muss auch lachen. Wenn während meiner Präsentation jemand aus dem Fenster fällt, dann ist das Meeting definitiv beendet. Aber Paulus, der belebt ihn wieder, geht zurück ans Pult und sagt, so, wo waren wir stehen geblieben? Das nenne ich Hingabe.
Ja, das hat fast was Komisches. Aber wenn man das mit dem großen Ganzen verbindet und genauer hinsieht, dann merkt man, die zugrunde liegende Atmosphäre war extrem angespannt und schwer.
Warum genau?
Paulus weiß zu diesem Zeitpunkt, durch prophetische Warnungen des Heiligen Geistes bereits, dass ihn in Jerusalem Gefängnis und Leid erwarten. Er spürt ganz tief in sich, dass er diese Menschen wahrscheinlich nie wiedersehen wird.
Okay. Wenn man das bedenkt, dann verschwindet die Komik natürlich sofort. Das ist dann kein eitler Professor, der sein Manuskript unbedingt beenden will. Das ist eher wie ein Vater, der versucht, ein ganzes Leben an Ratschlägen, Liebe und pastoraler Fürsorge in eine einzige, letzte, verzweifelte Nacht zu pressen.
Exakt das ist es. Die Verzweiflung in diesem Raum muss förmlich greifbar gewesen sein. Paulus war kein kalter, distanzierter Theologe. Er war ein zutiefst emotionaler Hirte. Als Eutychus da stirbt, geht Paulus hinunter, wirft sich über ihn, eine Geste, die übrigens stark an die alten Propheten Elia und Elisa erinnert, und das Leben kehrt zurück.
Und danach gehen sie wieder hoch.
Sie gehen wieder nach oben, sie brechen das Brot, essen zusammen und Paulus predigt einfach weiter bis zum Sonnenaufgang. Diese scheinbare Beiläufigkeit nach so einem dramatischen Erlebnis, die zeigt die unglaubliche Dringlichkeit seiner Mission. Selbst der drohende Tod hielt ihn nicht davon ab, sein geistliches Erbe weiterzugeben.
Und diese Dringlichkeit erreicht ihren absoluten Höhepunkt, als er dann wenig später nach Milet reist. Er entscheidet sich da ja ganz bewusst dagegen, direkt nach Ephesus zu fahren, obwohl er dort Jahre verbracht und diese riesige Transformation der Stadt miterlebt hat. Stattdessen lässt er die Ältesten, also die Aufseher von Ephesus, zu sich nach Milet kommen.
Eine logistische Entscheidung, aber auch eine mit emotionalem Gewicht.
Ja, zu stören, oder?
Das ist sehr wahrscheinlich, ja.
In Milet hält er dann diese Abschiedsrede, die einem wirklich unter die Haut geht.
Das ist im Grunde sein politisches und geistliches Testament. Er greift da auf das Bild des Propheten Ezechiel zurück, und erklärt vor ihnen, ich bin rein vom Blut Allah.
Das heißt, er hat alles gegeben.
Genau, das bedeutet, er hat seine Pflicht als Wächter erfüllt. Er hat ihnen das ganze Wort, die ungeschönte Wahrheit gesagt, selbst wenn es unbequem war. Aber das absolute Zentrum seiner Rede ist eine düstere Warnung. Er sagt diesen Führungskräften, habt Acht auf euch selbst und auf die ganze Herde, denn es werden grausame Wölfe zu euch hereinkommen. Und dann, und das ist der Schock für sie, kommt der entscheidende Nachsatz, und aus eurer eigenen Mitte werden Männer aufstehen, die verkehrte Dinge reden, um die Jünger hinter sich herzuziehen.
Wow. Das ist ja ein gewaltiger Paradigmenwechsel. Ich meine, die ganze Zeit, über all diese Kapitel hinweg, haben wir gesehen, wie die Bewegung gegen äußere Feinde gekämpft hat. Gegen jüdische Kläger vor römischen Gerichten, gegen Exorzisten und okkulte Praktiken, gegen wütende, vom Geld getriebene heidnische Mobs im Theater.
Mhm.
Und jetzt, wo er geht, sagt Paulus im Grunde, euer größtes Problem wird nicht Rom sein. Euer größtes Problem werdet ihr selbst sein. Ego, Ehrgeiz, das Verdrehen der Wahrheit für Macht, die Sabotage von innen.
Und genau deshalb ist dieser Abschied in Milet auch so unendlich emotional. Die Quellen beschreiben ganz lebhaft, wie sie alle anfangen zu weinen. Sie fallen Paulus um den Hals und küssen ihn.
Das war ja damals ein ganz normales Zeichen, oder?
Ja, in der antiken mediterranen Kultur, weil dieser sanfte Kuss ein Ausdruck tiefster familiärer und lehrmeisterlicher Verbundenheit. Paulus war für sie nicht nur ein brillanter Stratege, der Argumente gewann, er war jemand, der für sie geblutet hat, der Tag und Nacht unter Tränen für sie da war. Sie wussten, dass sein Weg nach Jerusalem in eine Katastrophe führen würde.
Aber Paulus selbst sagt ja, mein Leben ist mir nicht wertvoll, solange ich meinen Lauf vollende. Was für ein unfassbarer Abschluss einer Ära.
Dem ist kaum etwas hinzuzufügen.
Wir haben heute bei dieser Reise durch die Quellen wirklich beobachtet, wie echte Überzeugungskraft und kulturelle Transformation aussehen. Das basiert nicht auf billigen Tricks, auf magischen Formeln oder aggressiver politischer Rebellion. Es basiert auf echter Liebe, kultureller Intelligenz, wie wir bei den Asiarchen gesehen haben, und einer unerschütterlichen Berufung. Eine Wahrheit, die so stark ist, dass sie selbst mächtige Systeme verändert und Menschen dazu bringt, freiwillig ein Vermögen an falschen Sicherheiten im Feuer zu verbrennen.
Und dennoch lässt uns Paulus' letzte Rede in Milet mit einem Gedankenanstoß zurück, der weit über diese reine historische Betrachtung hinausreicht.
Welcher Gedanke ist das für dich?
Weißt du, wir sind oft wahnsinnig fasziniert von dem Widerstand gegen äußere Feinde. Paulus überlebte den römischen Prokonsul, er durchbrach die okkulte Dunkelheit von Ephesus und er entkam einem wütenden Mob von 20.000 Menschen. Der Druck von außen hat die Bewegung eigentlich nur noch widerstandsfähiger gemacht.
Stimmt, sie sind daran gewachsen.
Aber seine größte Sorge, seine Tränen beim Abschied, die galten nicht dem Römischen Reich. Sie galten der Gefahr, die entsteht, wenn der äußere Druck nachlässt. Das zwingt uns heute, völlig unabhängig vom Kontext, über unsere eigenen Bewegungen, Institutionen oder sogar ganz persönliche Projekte nachzudenken.
Okay.
Wenn der Sturm von außen verebbt, sind wir dann wirklich vorbereitet auf die zerstörerische Kraft der internen Korruption, des Egos und der Sabotage, die aus unserem eigenen Inneren kommen kann?
Das ist wirklich eine Frage, die den Spiegel direkt auf uns selbst richtet. Der gefährlichste Feind ist oft eben nicht der brüllende Mob auf der Straße, sondern der lautlose Verrat an den eigenen Prinzipien im geschützten Raum. Wir lassen diesen provokativen Gedanken jetzt einfach mal für dich so stehen. Danke fürs Zuhören und bis zu unserer nächsten gemeinsamen Tiefenanalyse.